einmal moin und willkommen zu einer neuen Folge des Lernen auf dem Trecker Podcasts, einem Podcast für alle, die sich für die grundlegenden Themen der Landwirtschaft und vor allem der Nutztierhaltung interessieren. Der Podcast ist gedacht, um beim gemütlichen Treckerfahren ein wenig für die Klassenarbeit in der Berufsschule zu lernen oder natürlich auch für alle anderen, die ein wenig über Tierhaltung lernen oder ihr Wissen auffrischen wollen. Heute geht es wieder um ein Verdauungsthema, nämlich die Proteinverdauung des Rindes. Das ist ein Thema, das jeder Berufsschüler sicher beherrschen und verstanden haben sollte. Wir unterteilen zunächst einmal verschiedene Proteinfraktionen und kümmern uns dann vor allem um die Verdauung und Umsetzung dieser Verbindungen im Pansen und die Aufnahme im Dünndarm. Als erstes müssen wir zum grundlegenden Verständnis klären, wie Proteine aufgebaut sind und aus welchen Verbindungen sie bestehen. Proteine, oder zu Deutsch auch Eiweiße genannt, bestehen aus unterschiedlich langen Ketten von Aminosäuren. Aminosäuren sind Moleküle, die aus Stickstoff, Kohlenstoff und Sauerstoff bestehen. Zur Bildung von Proteinen stehen Lebewesen 20 verschiedene Aminosäuren zur Verfügung. Das wichtigste Element im Zusammenhang mit Proteinen ist der Stickstoff. Proteine bestehen zu 16% aus Stickstoff und dieses Element mit der Abkürzung N ist in ganz vielen Bereichen der Landwirtschaft Thema. Ob eben in der Fütterung, auf dem Feld oder der Baugenehmigung. Man hört immer mal, zu wie viel Prozent diese oder jene Lebewesen aus Wasser oder eben auch Proteinen bestehen. Schätzfrage: Zu wie viel Prozent bestehen Menschen aus Wasser und Protein? Es sind etwa 70% Wasser und 15% Protein. Natürlich hängen diese Werte von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel der Entwicklung, also ob ein Mensch oder Tier noch im Wachstum oder schon ausgewachsen ist oder wie der Zustand der Körperkondition ist. Sehr wässrige Zeitgenossen sind übrigens Quallen. Diese wirbellosen Tiere bestehen zu über 90% aus Wasser. Laut einer Quelle von National Geographic einige Arten sogar bis zu 98%. Die restlichen 2% sind nicht etwa Gehirn, denn sie haben keins. Im wahrsten Sinne des Wortes also Pech beim Denken. Auf jeden Fall verdeutlicht der recht hohe Anteil Gesamtprotein bei Säugetieren, wie wichtig diese Fraktion ist und dass den Proteinen viele verschiedene Aufgaben im Körper zukommen. Man findet Proteine im Körper in Form von Muskeln, Struktureiweißen, Hormonen, Enzymen und einigen mehr. Wie entstehen jetzt diese Proteine? Für Proteine werden in den Zellen von Lebewesen basierend auf dem genetischen Code Aminosäuren aneinandergereiht und bilden über sogenannte Peptidbindungen Aminosäureketten. Zwei Aminosäuren aneinander bilden dann also ein Dipeptid. Peptide sind also kleine Eiweiße bzw. Proteine. Vielleicht haben einige schon mal die Begriffe Oligopeptid und Polypeptid gehört. Das sind Wörter, die Angaben über die Länge der Peptidkette machen. Bis zu einer Länge von 10 Aminosäuren spricht man von Oligopeptiden, wobei das Wort Oligo mit einige übersetzt werden kann. Ab 10 Aminosäuren handelt es sich dann um Polypeptide. Wie in vielen anderen Wortkombinationen auch, steht Poly hier für viele. Sehr lange Ketten ab über 100 Aminosäuren werden dann in der Regel als Proteine bezeichnet. Diesen Prozess des Aufbaus von Proteinen bezeichnet man als Proteinbiosynthese. Wie genau das abläuft, bietet Raum für eine eigene Folge, weil es ein relativ kompliziertes, aber sehr interessantes Thema ist. Kommen wir nun aber zum wesentlichen Teil dieser Folge, nämlich der Proteinverdauung des Rindes. Über das Futter nehmen die Kühe nun von anderen Lebewesen, nämlich Pflanzen, hergestellte Proteine auf. Die Gesamtheit der aufgenommenen Proteine nennt man Rohprotein, also praktisch das, was vorne reingeht. Das kürzt man im Deutschen zur Vereinfachung mit den Buchstaben XP ab. Das X bei Futterfraktionen steht immer für roh. Außerdem können noch andere stickstoffhaltige Verbindungen aufgenommen werden, wie freie Aminosäuren, Nitrat oder Harnstoff, die als NPN, also Nicht-Protein-Stickstoff, zusammengefasst werden. Diese machen allerdings einen relativ kleinen Teil aus. Wie wir in Folge 1 ja schon gelernt haben, wandert alles aufgenommene Futter zunächst einmal in den Pansen und hier findet jetzt auch der wichtigste Teil, den wir uns heute anschauen wollen, statt. Im Pansen befinden sich mehrere Kilogramm Bakterien, die in Symbiose mit dem Wiederkäuer leben und viele wichtige Aufgaben übernehmen. Zum Beispiel auch den Um- und Aufbau von Proteinen. Ein Teil des aufgenommenen Proteins, nämlich ca. 30%, passiert direkt in den Pansen und geht als sogenanntes UDP oder Durchflussprotein weiter in den Dünndarm. UDP ist die englische Abkürzung dieser Proteinfraktion und steht für Undigestible Protein oder eben zu Deutsch unabbaubares Protein. Dieser Teil des Proteins wird bei sehr hohen Milchleistungen immer relevanter, aber dazu später mehr. Der weitaus größte Teil der Protein- und Stickstoffverbindungen wird von den Pansenbakterien zunächst einmal zu Ammoniak abgebaut, um daraus dann eigene Bakterienmasse aufzubauen, die dann als sogenanntes Mikrobenprotein, abgekürzt MP, den Weg in den Dünndarm findet. Das Mikrobenprotein besteht also im Grunde genommen aus abgestorbenen Pansenbakterien, die dann im Dünndarm weiter verdaut und aufgenommen werden. Überschüssiges Ammoniak wird zur Leber transportiert und dort zu ungiftigem Harnstoff abgebaut. Rinder sind äußerst effiziente Tiere. Bei Bedarf kann dieser Harnstoff nämlich über den Speichel oder auch direkt über die Pansenwand zurück in den Pansen geführt werden und wieder den Bakterien als Stickstoffquelle dienen. Das nennt man den ruminohepatischen Kreislauf. Das setzt sich aus den Wörtern Rumen für Pansen und Hepar für Leber zusammen. Am Dünndarm haben wir dann jetzt, wenn ihr aufgepasst habt, zwei Fraktionen, nämlich MP und UDP, also Mikrobenprotein und Durchflussprotein. Gemeinsam ergeben diese beiden das sogenannte am Dünndarm nutzbare Rohprotein, was NXP abgekürzt wird. Warum nennt man das Ganze jetzt nutzbares Rohprotein? Weil es eben nur im Dünndarm aufgenommen, also genutzt werden kann, um aus diesen Aminosäuren körpereigenes Protein herzustellen, sprich für Erhaltung, Milchbildung, Wachstum und Fruchtbarkeit. Ein wichtiger Schritt, der nun im Dünndarm stattfindet, ist die enzymatische Verdauung der Proteine. Die Dünndarmwand können nur kleinste Bausteine passieren. Das heißt, die Proteine müssen erst einmal in ihre kleinsten Bausteine, die Aminosäuren, zerlegt werden, um aufgenommen werden zu können. Das passiert zum Teil schon im Labmagen, aber vor allem durch die verschiedenen Enzyme im Dünndarm. Haben die Aminosäuren nun die Dünndarmwand passiert, gelangen sie übers Blut an die Stellen, wo sie gebraucht werden, um hier wieder die vorhin erwähnte Proteinbiosynthese durchzuführen. Damit haben wir die Verdauung des Proteins einmal begleitet. Ein Punkt, mit dem wir uns im Rahmen der Proteinverdauung beschäftigen müssen, ist die Proteinbewertung. In Folge 2 haben wir im Rahmen der Rationsberechnung den Begriff ruminale Stickstoffbilanz, kurz RNB, gehört. Hier taucht diese Geschichte nun wieder auf. Die ruminale N-Bilanz ist ein Maß für die Versorgung der Pansenbakterien mit Stickstoff im Verhältnis zur Energie für jedes einzelne Futtermittel und wird in Gramm je Kilogramm Futtermittel angegeben. Dieser Wert kann positiv oder auch negativ sein. Ein positiver Wert bedeutet, dass den Bakterien mehr Stickstoff zur Verfügung steht, als sie mit der enthaltenen Energie umsetzen können. Es besteht dann also ein N-Überschuss, der dann über die Leber entgiftet werden muss und in Form von Milchharnstoff oder über den Urin ausgeschieden wird. Bei sehr hohen Werten belastet das die Leber und die Nieren. Beispiel für ein Futtermittel mit positivem RNB-Wert wäre die Grassilage oder das Weidegras. Der RNB-Wert kann aber sogar im Minusbereich liegen. Das ist dann der Fall, wenn eben im Verhältnis zur vorhandenen Energie zu wenig Stickstoff in dem Futtermittel vorhanden ist. Dann könnte die Kuh aber im Rahmen des ruminohepatischen Kreislaufs, von dem wir vorhin gehört haben, wieder zuvor nicht verbrauchten Stickstoff zur Verfügung stellen. Ein Beispiel für ein Futtermittel mit negativem RNB-Wert ist die Maissilage oder Getreideschrote. Dazu muss man allerdings sagen, dass das typischerweise der Fall ist. Es kann aufgrund besonderer Witterungs- und Erntebedingungen auch mal anders aussehen. Ebenso bei der erwähnten Grassilage. Wo sollte nun der Wert der Gesamtration liegen? Die verschiedenen Werte der eingesetzten Futtermittel werden am Ende der Rationsberechnung bilanziert und sollten einen Wert um 0 herum haben. Die Futtermittel sollten in der Gesamtration eine ausgeglichene Mischung ergeben. Toleriert werden heute Schwankungen von minus 10 bis plus 10. Neuere Studien haben festgestellt, dass die lange Zeit angenommenen Werte von 0 bis 30 eigentlich zu hoch sind und minus 10 das neue 0 ist. Also, wir merken uns die Werte 0, also ausgeglichen, und plus minus 10 als Toleranz. Die Protein- und Energieversorgung kann zum Beispiel über die Milcheiweiß- und Harnstoffwerte der Milchleistungsprüfung überprüft werden. Hohe Milchleistungen erfordern eine entsprechend hohe Versorgung mit allen dafür notwendigen Mineralstoffen. Unter anderem eben auch die Proteinversorgung. Der Wert, den man sich hierfür anschaut, ist, wie schon erwähnt, der NXP-Wert, der sich ja aus Mikroben und Durchflussprotein, also MP und UDP, zusammensetzt. Die Pansenbakterien sind zwar sehr fleißige kleine Kerlchen, aber selbst die besten Arbeiter haben nur 24 Stunden zum Arbeiten. Das bedeutet, dass es eine begrenzte Kapazität an Mikrobenproteinen gibt. Diese Proteinfraktion lässt sich nicht unendlich erhöhen. Um also zum Beispiel bei sehr hohen Milchleistungen die Kühe ausreichend mit NXP zu versorgen, muss man die UDP-Fraktion erhöhen. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einige Futtermittel enthalten von sich aus mehr geschütztes Protein. Man kann aber auch auf Futterzusätze zurückgreifen, die einen Teil des gefütterten Proteins schützen, damit es unverändert den Pansen passiert und direkt zum Dünndarm weitergeleitet wird. Das sind meistens Zusätze, die auf ätherischen Ölen basieren und das Protein umhüllen sollen, damit die Bakterien nicht so einfach daran kommen. Damit sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen. Allen Auszubildenden, die bald Prüfungen haben, drücke ich ganz fest die Daumen. Mit etwas Glück kommt noch eine Folge vor den Prüfungen und ich würde auf Instagram noch eine Abstimmung zu einem Wunschthema machen. Bis dahin, macht es gut und viel Spaß beim Lernen auf dem Trecker.